Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Wir sprechen heute natürlich über das Ende des Transferfensters, über das geschlossene Transferfenster und, ja, man muss fast sagen, schon über erdrutschartige Transferbewegungen bei Borussia Mönchengladbach, die es seit über 20 Jahren dieser Art nicht gegeben hat. Natürlich sprechen wir auch über das 1:1 bei Werder Bremen und schauen nach vorn auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Aber Yannick, ich glaube, wir sind beide noch sozusagen gezeichnet oder stehen ganz im Zeichen dieses ja fast schon atemlosen letzten Transfertages aus Sicht von Borussia Mönchengladbach. Es war eine Menge los am Montag, als das Transferfenster dann gegen 20 Uhr geschlossen wurde.
Ja, man musste sich schon anstrengen, um Schritt zu halten. Ich würde sagen, wir waren gut vorbereitet und gut auf Stand. Das hat dann geholfen und dann war es nach 20 Uhr ein regelrechter Pressemitteilungs- und Verkündungsreigen von Borussia. Aber im Grunde waren es dann nur die offiziellen Parts des Ganzen. Im Großen und Ganzen begann der Deadline Day eben schon sehr früh. Also man kann sagen, fast nach dem Aufwachen, als man dann gesehen hat, oh, tatsächlich wird die Frage, kommt noch jemand, sehr früh mit Ja beantwortet, denn da vermeldete Transfer, ja, wie wollen wir nennen, Guru, Transfergerüchte, Guru Fabrizio Romano, dass Borussia sich nach langer Zeit mal wieder in Schweden bedient und der junge Mann Hugo Bolin landete kurz darauf in Düsseldorf, kam am Borussia-Park an und ja, Carsten, jetzt gibt's mal wieder einen Schweden bei Borussia.
Ganz genau, die Kollegin Nana Gobrecht war im Borussia-Park, hat sozusagen Filmmaterial hergestellt vom Einzug des neuesten Schweden Borussia Mönchengladbachs. Martin Dorlin ist natürlich ein Begriff, Patrik Andersson und Jürgen Pettersson, das ist die schwedische Fraktion bei Borussia Mönchengladbach. Und ja, eine erfolgreiche, mindestens mal Dorlin und Andersson, die beide auch für den Pokalsieg 1995 stehen. Martin Dorlin, der Schlitzohr Torjäger, und Patrik Andersson, der Mann, der Bundesliga zur Viererkette verhalf. So kann man das, glaube ich, sagen. Diese Personalie war eine der Grundlagen dafür, dass damals Bernd Kraus die Viererkette einführte. Und jetzt der Mittelfeldspieler Bolin, Hugo mit Vornamen, und ja, ein offensiver Mittelfeldspieler für das linke Mittelfeld vor allem. Er kann beide Seiten spielen, aber ich glaube, dass er vor allem für links in Frage kommt. Und von daher eine Personalie, wo wir, glaube ich, beide sagen, erstens, das kann der Mannschaft helfen. Robin Hack noch immer verletzt und Gladbach tut sich grundsätzlich schwer mit dem Spiel nach vorne. Und zweitens, ja, also für mich fühlt sich das Ganze schon so an wie ein Vorgriff auf den Sommer.
Ja, es steckt alles drin, glaube ich, ne? Das ist ja ganz gut, wenn eine Soforthilfe auch ein Vorgriff ist, und die Soforthilfenhoffnung, glaube ich, darf man haben, jetzt nicht in dem Sinne, dass es der neue, weiß ich nicht, Führungs- und Schlüsselspieler Borussias wird, aber er bringt eben ein interessantes Paket mit, ist ja auch erst 22 Jahre alt, weshalb er, glaube ich, mit den 90er-Jahre-Granden aus Schweden gar nicht so viel anfangen konnte, obwohl sie ja alle aus seiner Stadt kamen und von seinem Verein, nämlich Malmö. Patrik Andersson hatte die Zwischenstation Blackburn noch dabei, deswegen konnte Hugo Bolin da mehr anfangen mit Oskar Wendt oder Branimir Rygota. In deren Fußstapfen tritt er nun, und du hast Robin Hack schon angesprochen. Ich glaube, also wenn man Schnittmengen sucht, sind die am größten bei Hack, aber eben auch nicht so groß, dass man sagen kann, das ist jetzt irgendeine Hack-Kopie, beileibe nicht. Da steckt auch ein bisschen Honorar drin, eben weil er über die rechte Seite kommen kann. Da stecken zentralere Elemente drin. Er ist jetzt auch nicht der Flankenkönig, sondern eher einer, der vielleicht auch selber dann den Torabschluss sucht, weil er ja Rechtsfuß ist und von links nach innen ziehen kann. Er bringt Dribbling-Elemente rein, also ein, ich würde sagen, einfach lohnenswertes Gesamtpaket für Borussia, ein spannendes, das sie so nicht hatten, und weil sein Vertrag in Malmö eben nur bis Saisonende noch lief, also bis Jahresende, sorry, so muss man sagen, in Schweden bis Jahresende nur lief, bekommt Borussia ihn deutlich unter seinem Marktwert von 6 Millionen Euro, was der höchste war in der schwedischen ersten Liga. Und ja, die genaue Summe ist jetzt die Frage, was es dann wird, 2 bis 3 Millionen. Borussia hat ja nämlich eine Leihe mit Kaufpflicht vereinbart, aber Das heißt, Bolin ist da und nicht nur temporär, sondern er wird bleiben. Und ja, was er dann leistet in Gladbach, das werden wir ab genau jetzt im Prinzip sehen, weil in diesem Moment, während wir sprechen, steht er zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz.
Ja, und das ist auch gut. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass hier ein neuer Impuls gesetzt wird. Nochmal, Ruven Schröder hat sich da ja mächtig ins Zeug gelegt in dieser Transferperiode. Hat bestimmt nicht alles, was er sich auf seinen Zettel geschrieben hat, umsetzen können, aber doch einiges bewegt im Kader durch natürlich einmal Bolin, der wirklich jetzt Borusse ist und auch über die Saison hinaus bleiben wird. Wir haben natürlich eine große Leihspieler-Thematik mit Sarko, der von Bayern Leverkusen ausgeliehen wurde, oder Takai, der von Tottenham Hotspur ausgeliehen wurde, um der Mannschaft einfach nochmal neue Qualitäten zuzufügen. Und ja, Bolin, ja, möglicherweise steht er ja sogar am Samstag gegen Bayer Leverkusen im Topspiel schon in der Startelf, wer weiß. Er ist auf jeden Fall im Saft und einer, der mit Sicherheit bei Eugen Polanski eine wichtige Rolle in den Planungen spielen wird. Wie kurzfristig, das wird sich dann zeigen, aber nochmal, er hat das Zeug zur Soforthilfe und ja, insgesamt war es dann gestern eine von vielen Meldungen, die es dann gab. Grant Leon Ranos wird zu Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Das war sozusagen der letzte Transfer, der dann noch kam, bestätigt auch, und das hatten wir ja schon länger sozusagen im Köcher, dass Luca Netz Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Er geht in die Premier League zu Nottingham Forest und ja, ist verkauft, nicht verliehen.
Genau, das ging ja auch nicht mehr, weil sein Vertrag nur bis Sommer lief. Von daher sind rund 2,5 Millionen Euro für einen Spieler mit 6 Millionen Marktwert, glaube ich, eine ordentliche Summe. Mal wieder so ein Fall von, naja, vor ein paar Jahren hätte man sich anderes erträumt. Das lag jetzt dann in dem Fall mal nicht nur an Borussia, sondern natürlich auch an Luca Netz, der sich nicht dementsprechend entwickelt hat, aber interessant genug eben für einen Premier League Club, den 17. der Premier League, abstiegsgefährdet. Aber ja, da ist ja die Leistungsdichte auch enorm. Nottingham Forest eben trotzdem gut vertreten in der Europa League. Mal schauen, was er da reißt. Da ist dann der Stammlinksverteidiger direkt mal gesperrt. Also vielleicht auch er am Wochenende sofort in der Startelf im wichtigen Spiel gegen Leeds United. Und da, Carsten, schließen sich ja dann immer im Fußball so Kreise. Trainer bei Leeds United, Daniel Farke, der zweite Trainer, den Luca Netz in Gladbach hatte. Und der nicht immer so ganz auf ihn setzte, da hat er so eher ein Jahr verloren, aber das wird jetzt nicht der Grund sein, warum er den ganz, ganz großen Durchbruch nicht geschafft hat. Ja, und das nahm dann eben im Tagesverlauf relativ kurzfristig Fahrt auf. Den Medizincheck hat Netz sogar in Gladbach absolviert, also ist erst am Dienstagmorgen nach England geflogen, finalisiert wurde dann alles, ja, per Fax, so heißt es, auf die gute alte Art, ist man geneigt zu sagen, wenn man an Deadline Days denkt. Und damit war der Bolin-Transfer auch gegengerechnet, wobei, wenn man jetzt einen ganz großen Strich runterzieht, man sagen muss, Borussia wäre auch so leicht vielleicht ins Plus gekommen, aber ja, Netz verschafft ihnen so ein bisschen mehr finanzielle Beinfreiheit für den Sommer. Und Carsten, das Gute ist ja auch, für 14 Spiele brauchte man aufgrund der Konstellation im Kader jetzt auch keinen akuten Ersatz, denn das, muss man sagen, ist Bolin nicht. Er ist jetzt kein Netzersatz, er ist kein Schienenspieler in dem Sinne. Da kommt die Aufgabe jetzt auf andere zu.
Ganz genau, aber da ist der Kader ja dann so gesehen breit aufgestellt. Joe Skelly zum Beispiel ist einer, der da mit Sicherheit spielen kann, denn er hat es schon gespielt. Damals unter Adi Hütter hat er auch die linke Seite und zwar auch gut bespielt. Also es ist ohnehin eine Alternative, die ich schon öfter mal ins Auge gefasst habe. Ich glaube auch hier in unserer Ausstellungsdebatte. Nun ja, und dann ist ja noch Takai, der könnte theoretisch das Spiel, und Fabio Chiarodia ist auch jemand für die linke Außenverteidigerposition. Die Frage ist dann eben, wie formiert Eugen Polanski dann in den nächsten Wochen und Monaten seine Abwehr in einer Dreierkette mit zwei vorgezogenen Außenverteidigern oder eben in einer klassischen Viererkette, wo dann eben die verschiedenen Skills der einzelnen Spieler dann auch entsprechend zum Tragen kommen können. Also das kann auf jeden Fall aufgefangen werden, und ich glaube tatsächlich, dass diese etwas offensivere Ersatzlösung, wenn man es dann mal so nennen will, mit Bolin Gladbach guttun wird. Und mit der Verteidigung, da hat Eugen Polanski genug Möglichkeiten zu chargieren. Und gerade eben, weil er auch Sander umformatiert hat zum Verteidiger, hat er dann eben auch Möglichkeiten, da mit dem einen oder anderen Spieler noch mal was zu veranstalten. Also das wird aufgefangen. Und Yannick, ich glaube, insgesamt kann man sagen, ja, der Kader hat etwas neue Akzente bekommen, Aber man muss jetzt eben schauen, wie die jetzt wirklich am Ende wirken. Diese Geschichte wird sich, aber das ist ja auch logisch, wird sich erst in den nächsten Spielen zeigen. Sako konnte sich bisher noch nicht so zeigen. Takay hat gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Und Bolin, bin ich wirklich mal gespannt drauf.
Ja, genau. Also es gibt schon Soforthilfepotenzial. Vor allen Dingen würde ich jetzt sagen, bei Takay, der hat am ehesten eben schon angedeutet, dass er auch eine Stütze sein kann bei den Aufgaben, die jetzt anstehen. Ja, Sako, wirklich. Also weiß man noch gar nicht. Das werden wir dann im Sommer sagen, wie sich das gelohnt hat. Klar, die Olschowski-Nummer, das ist ja wirklich nur ein Tausch, fast schon ein Ringtausch mit Jonas Omlin. In der Hoffnung, dass man Jan Olschowski, so hart muss man sagen, nicht brauchen wird, weil Moritz Nikolas bestenfalls nicht nur gesund bleibt, sondern auch so hält, wie er bislang hält in der Bundesliga. Bolin. Unter diesen Voraussetzungen, gerade wenn man sich anschaut, wer da alles schwächelt in der Offensive, dass Gio Reyna jetzt auch wieder verletzt ist, wer da noch bei den Langzeitverletzten ist. Also da gibt es durchaus eine Tür, die nicht nur ein Spalt breit offen ist für den jungen Schweden. Deswegen im Kader ganz sicher gegen Leverkusen, wo wir ihn dann vielleicht hinpacken, das werden wir später besprechen. Und vielleicht der Vollständigkeit halber müssen wir es noch erwähnen, weil das noch nicht Teil des Podcasts sein konnte, dass Charles Herrmann auch verkauft ist für rund 1 Million nach Belgien zu Cercle Brugge. Das ist, würde ich mal sagen, für einen, der jetzt bei den Profis noch nicht die großen Spuren hinterlassen hat, auch eine ordentliche Summe, denn das ist ja auch eine Geschichte des Winters, du hast angesprochen, klar, manche Sachen gingen jetzt auch wirklich nicht oder waren vielleicht nicht zu verlangen von Schröder, dass er das hinbekommt, wenn ich da zum Beispiel daran denke, noch einen Abnehmer für Marvin Friedrich zu finden, der eben jetzt geblieben ist, dann war es auch mal hier ein 6-stelliger Betrag, der eingespart wurde, da einer, der investiert wurde, also viel rotiert auch in Sachen Finanzen und ja, was am Ende dabei rausgekommen ist, gibt dem Kader ein paar andere Konturen. Ich bin aber bei dir, mich da jetzt festzulegen, ob das Borussia weit nach vorne bringt oder nicht, das ist einfach viel zu früh, das wäre jetzt ins Blaue rein und da werden wir die nächsten Wochen beobachten müssen.
Ja klar, aber im Grunde ist das auch ganz normal, was du sagst, selbst wenn man jetzt ganz andere Namen da reingeworfen hätte in den Kader, wüsste man natürlich nicht, ob das jetzt den ganz großen Effekt hat. Aber wie gesagt, das, was die Erfahrung angeht, wahrscheinlich Bolin schon der am weitesten ist. Es hat immerhin schon auch 2 Länderspiele, hat Europapokal gespielt mit Malmö und von daher hat er eine gewisse Erfahrung, vielleicht auch eine gewisse Stabilität, aber natürlich auch mit 22 Jahren ist er noch ein Potenzialspieler, also eigentlich ein typischer Borussia-Transfer, wenn man auch mal den skandinavischen Hintergrund mit reinbezieht. Ja, wir schauen und Leverkusen wird möglicherweise...
Finde ich auch gut. Also abgesehen von der Geschichte, die es da gibt, einfach mal wieder so einen anderen Markt zu bedienen und da was zu
probieren. Ja, definitiv. Ein Markt, den auch viele Altborussen ja immer noch den Borussen auch ans Herz legen, den skandinavischen, weil man eben auch weiß, dass das Typen sind, die gut in Mannschaften passen. Das sind Teamspieler, das sind offene Typen, die schnell ankommen in Mannschaften und die auch aufgrund so wie sie sind, einfach eine Mannschaft bereichern. Menschlich, aber vor allem natürlich auch sportlich ist wichtig. Und ja, also insgesamt ein recht typischer Gladbach-Transfer, definitiv. Und wir sind
mal gespannt. Kassel, der ist aber noch rund wurde, weil wer war es, der Hugo Bolin in Malmö verabschiedete im offiziellen Statement? Daniel Andersson. Das ist jetzt ein Name, wo man sagen würde, ja gut, so heißen in Schweden wahrscheinlich sehr viele, aber es ist tatsächlich der Bruder von Patrik Andersson, Sportdirektor bei Malmö.
Ja, die Fußballwelt ist eine kleine. Das hat auch der Transfertag gezeigt, denn wenn man jetzt nochmal zurückkehrt zu Gladbach und den Neuzugängen, es ist tatsächlich ein Stiefsohn eines früheren Co-Trainers noch in Gladbach gelandet, nicht in der Profimannschaft, aber bei der U23.
Ja, Jakob Zickler. Da in dem Fall genauso wenig ein Zufall wie bei Andersson, dass es diesen bekannten Nachnamen gibt. Nicht der Sohn eben, sondern der Stiefsohn von Alexander Zickler. Nicht so ein klassischer Mittelstürmer wie sein Stiefvater, sondern offensiv Allrounder, kann über den Flügel kommen, hängende Spitze, mehr so Zehner, also ja, hat eine gute Torquote bei Dynamo Dresden in der Jugend, hat auch ein Drittligaspiel gemacht, aber ist in der zweiten Liga bislang nicht zum Einsatz gekommen, weil er eine schwere Schulterverletzung hatte, ist jetzt aber wieder fit und soll in der U23 die Abgänge auffangen, die es gab und die auch so indirekt die U23 betreffen. Also zum einen natürlich Charles Herrmann, dann war Grant Leon Ranos ja auch immer mal ein Kandidat, um auszuhelfen in der Regionalliga und auch ein jetzt gar nicht mal so kleiner oder wenig zu beachtender Deal des Deadline Days, dass eben Top-Talent Kilian Saug Borussia verlassen hat. Er hat sich Fortuna Düsseldorf, den Profis, angeschlossen. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Da gibt es jetzt dementsprechend auch nicht mehr so viel Geld. Aber ja, was soll man sagen zu Kilian Saug? Er war ja zu einem gewissen Zeitpunkt mal einer, wo wir gesagt hätten, Top 3 Talente im Fohlenstall. Aber so ganz hat er das eben nicht beweisen können. So hat Ruven Schröder das auch, ja, wenn man mal zwischen den Zeilen liest, auch ausgedrückt. Großes Talent, aber das hat eben nicht gereicht für den Durchbruch.
So ist es. Und ja, das zeigt dann auch, dass Talent sein nicht gleichbedeutend ist mit Durchbruch schaffen. Er hat viele Chancen bekommen, wie ich finde, war in zwei Saisonvorbereitungen mit dabei und auch chancenreich mit dabei, konnte sich dann nicht so, wie beispielsweise es ein Vel Moya getan hat, hervortun und auch etablieren bei den Profis. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Hat ganz einfach, ja, vielleicht war er einfach noch nicht so weit und wählt jetzt eben diesen Weg über Fortuna Düsseldorf. Und Yannick, da kommt natürlich bei jedem Talent, das verloren geht, Charles Herrmann, der ja im ersten Spiel von Eugen Polanski als Cheftrainer gleich einen Assist gehabt hat in Leverkusen, der ist jetzt weg. Dann eben der Kilian Saug. Und da sind natürlich einige Fans dann schon besorgt und sagen, Mensch, puh, da... Wir wissen jetzt nicht genau, was wird eigentlich mit diesem Borussia-Weg, verschachern wir wieder unsere Talente, die, auf die wir eigentlich alle gesetzt haben, auf die wir uns natürlich auch gefreut haben, weil dieses Thema junge Borussen, Fohlen, das ist halt ein ganz urgladbacherisches Thema. Aber in dem Fall muss man sagen, es kann auch nicht jeder schaffen und es gibt ja noch genug Kandidaten. Wie gesagt, Vel Moya ist da und Fritz Fleck, das ist, glaube ich, der den Kilian Saug dann in der Situation dann auch etwas überholt hat. Und ja, jetzt eben nach Vel Moya vielleicht der Kandidat mit den größten Aussichten ist, was die Profimannschaft angeht. Also es sind immer noch, und da können wir, glaube ich, die Fans auch beruhigen, es sind immer noch einige Talente da, auf die Gladbach setzen kann. Und das muss man auch einfach sagen, es kann auch nicht jeder schaffen.
Nein, das ist auch in gewisser Weise erbarmungslos. Du hast jetzt dieses Überholmanöver Fletz versus Saug angesprochen. Das ist ein Jahrgang, die sind ein paar Wochen auseinander. Also allein da kann es nur einer schaffen. Dann ist auch in diesem Kontext ein ähnlicher Spielertyp noch Vel Moya. Klar, ist auch ein bisschen dribblinglastiger, aber die konkurrieren alle auch in einem ähnlichen Mannschaftsbereich. Und das macht das Nadelöhr eben noch enger, dass ja der Übergang ist von der Jugend in den Profifußball. Wie gesagt, das ist durchaus erbarmungslos. Da bleiben viele auf der Strecke und wir sind ja nun eher Team auch mal was wagen und unterschreiben da auch diesen Mut zur Jugend, den CEO Stefan Stegemann im Sommer formuliert hat. Also die Nuancen, glaube ich, da diskutieren wir auch gerne mal drüber, aber grundsätzlich sind wir ja dabei. Aber wo ich jetzt persönlich auch dabei wäre, ist zu sagen, ja, wenn es diese Chancen gegeben hat, wenn man sich einen Kilian Saug zum Beispiel zweimal im Sommer inklusive Trainingslager sehr genau anschauen konnte und dieser Eindruck auch von außen entstand, da macht es so in fast gar keiner Weise Klick bei ihm, da kommt dann auch nicht der nächste Schritt, da muss man entsprechende Schlüsse ziehen, genauso bei Charles Herrmann, der ja diese Ecke getreten hat gegen Leverkusen, das war ein wirklich verheißungsvolles Debüt, aber er hat es ja dann auch trotz einer angespannten Personallage nicht geschafft, großartig zum Einsatz zu kommen, hatte dann einen ja wirklich misslungenen Einsatz im Pokal gegen St. Pauli. Klar, das ist besonders bitter, dass er dann derjenige ist, der da ausgewackelt wird beim entscheidenden Gegentor. Aber wenn ein Verein, finde ich, dann auch zum Schluss kommt, nee, wir glauben da nicht dran, wir sehen nicht diese Perspektive, dass der in ein, zwei Jahren festes Mitglied des Profiteams sein kann, dann ist es auch an der Zeit, glaube ich, Abschied zu nehmen. Und ja, dementsprechend ist der Borussia-Weg dann auch einer, der wirklich mehrere Spuren hat und jetzt nicht nur so ein Trampelpfad im Wald.
Genau so ist es. Und es war bei Saug waren ja jetzt auch nicht nur Eugen Polanski und Ruven Schröder als Entscheider mit im Boot, sondern auch ihre beiden Vorgänger Roland Wirkus und Jerry Seoane, die ja ihm auch diese Möglichkeit gegeben haben, in ihm aber auch nicht wirklich diesen ganz großen Gewinn für die Profis gesehen haben und bei ihm auch nicht den letzten Willen vielleicht, da diesen Schritt zu gehen. Jetzt versucht das bei Fortuna Düsseldorf und ja, vielleicht ist das ja dann der Weg. Er geht jetzt halt den Weg über die zweite Liga, hat er sich bestimmt auch ganz anders vorgestellt, hat sich sicherlich eher in der Rolle eines Will Moya gesehen, der dann eben diesen Platz im Profikader bekommen hat, den festen Platz im Profikader mit Einsätzen nun schon und ja als eben auch ein Kandidat, der immer mal wieder mit der Startelf in Verbindung gebracht wird. Wir werden ja gleich über die Startelf Leverkusen sprechen und da wird der Name Will Moya mit Sicherheit auch mal fallen. Also von daher, ja, schade um jedes Talent, das den Durchbruch nicht schafft, aber eben auch ein ganz großes Stück Normalität im Profifußball. Und ja, wer viele Talente hat, wird auch ja, viele Talente verabschieden müssen. Das ist leider auch eine nicht besonders tiefgehende Weisheit, sondern einfach Fakt und auch eine gewisse Logik, die der ganzen Geschichte innewohnt. Von daher, ja, Kilian Saug, Fortuna Düsseldorf und Yannick, damit dieser große Transferbewegungs, ja, wie nennt man es, Tag, aber auch insgesamt in der Transferperiode dann eben beendet. Insgesamt, ja, was haben wir gesagt? Der größte Gewinner, und das ist vielleicht schon fast skurril, das sozusagen, ist einer, der jetzt für Celtic Glasgow spielt und im Sommer für Borussia Mönchengladbach vielleicht noch richtig wertvoll werden kann, Thomas Tchanchara.
Ja, du hast es ganz schön formuliert. Er ist nach oben gefallen und zumindest ist er mal ein unverhoffter Gewinner, denn das hätte man nicht unbedingt gedacht, als er dann aus Antalya zurückkam zu Beginn des Jahres, als er für die Einsätze bei den Profis in gewisser Weise gesperrt war, weil es einen Wechsel unmöglich gemacht hätte. Ja, der hat jetzt zweimal gespielt für Celtic, ein Assist beim Debüt im Topspiel und dann ein Tor im zweiten Ligaspiel in der Europa League, war noch nicht spielberechtigt. Das wird sich in den Playoffs ändern gegen den VfB Stuttgart und da horchen wir natürlich alle auf. Carsten, wir waren damals dabei in Heimstetten, 5:1 gegen den VfB in 60 Minuten, Borussia im Testspiel, ein Hattrick von Thomas Tchanchara und ja, grob in etwa das, was wir da gesehen haben, würden sie natürlich auch bei Celtic gerne für ihn sehen. Jede Menge Bewährungschancen wird er bekommen und ich sag mal so, selbst wenn es dann nicht die 8 Millionen werden im Sommer, die seine Kaufoption wert sein soll, sondern Celtic sagt, ja, würden wir gerne haben, 8 können wir nicht machen, aber 6 oder 5, ich glaube, dann übertrifft das ja immer noch deutlich das, was zuletzt zu erwarten war. Von daher, ja, gehe ich damit. Der unverhoffte Gewinner dieses Winters ist dann Thomas Tchanchara. Spielt ja auch im Titel jetzt.
Ja, ganz genau, um die schottische Meisterschaft und somit auch um die Champions League Teilnahme. Also da auch für ihn persönlich natürlich ein wirklich, ja, er ist quasi nach oben gefallen, so haben wir es genannt. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Liegt natürlich wie immer auch ganz, ganz viel an ihm. Wenn er so, wie sein Einstand war, weitermacht, dann wird das mit Sicherheit auch eine tiefer gehende Liaison werden mit den mit Glasgow und mit Celtic. Und da muss man ja sagen, wenn man sich wirklich daran erinnert, damals Borussia dort im Celtic Park gespielt. Das ist schon eine tolle Sache, bei so einem Club dann eben unterzukommen. Und ja, schauen wir mal, die Gladbacher werden auch ganz genau hinschauen und sagen, ja, dann kriegen wir die Geschichte vielleicht noch besser vom Parkett, als wir das doch erwartet hatten mit Thomas Tchanchara. Ist halt vieles nicht gut gelaufen mit ihm und durch ihn und mit ihm und Borussia Mönchengladbach und vielleicht findet es dann noch ein einigermaßen versöhnliches Ende, also von daher auch da einen Schritt nach vorne gemacht, so sagen wir es. Und Yannick, dann haben wir, glaube ich, alles Transfermäßige soweit durch. Klar, Fraulo ist weg, der wurde verkauft. Und ja, wie gesagt,
ein ja, wahrscheinlich paar unerledigte müssen wir jetzt nochmal genau über Ruven Schröder reden, wie wir ihn jetzt auch erlebt haben in seiner ersten Transferperiode. Ich kann mich daran erinnern, als er kam aus Salzburg, da gab es so einen Zeitungsartikel über seine Art und Weise, wie er so kommuniziert, dass es manchmal wie ein Maschinengewehr ist und man da richtig auch ungefähr so, wie dann der Deadline Day transfermäßig war, gucken muss, dass man Schritt halten kann mit seinen Gedanken und seinen Worten. Und der, würde ich sagen, war besonders jetzt im Endspurt der Transferperiode richtig in seinem Element, richtig im Modus, hat da wirklich auch Klinken geputzt, Kontakte angezapft, die er, ja, das wird er uns vielleicht nochmal erzählen, vielleicht sogar länger nicht angezapft hatte, also gut geackert, um Dinge über die Bühne zu bringen. Man muss, du hast gesagt, natürlich auch sagen, alles hat da nicht geklappt, aber wenn man so einen Strich drunter zieht, wahrscheinlich fast alles, was so realistisch erwartbar war, was dann eben außerhalb dessen ist, das sind diese Friedrich-Transfers, das wäre vielleicht noch ein Abgang von Stöger und dann auch ja ein fester Verkauf vielleicht von Jonas Omlin. Das ist ja jetzt wirklich fast eher ein Wechsel auf der Torwartposition, der, wo es ja finanziell eben was bringt, weil Olschowski dann günstiger ist als Omlin auf der Bank. Ja, das hat er nicht hinbekommen. Da stieß er dann, sage ich mal, auch an seine Grenzen. Aber ja, er hat Feinjustierung angekündigt. Wie soll man das jetzt nennen, was geworden ist? Also ganz so fein und justiert war es ja am Ende gar nicht, wenn man bedenkt, dass es jetzt 10 Transferbewegungen sind und du hast es eingangs gesagt, es so viele zuletzt 2004, 2005 gab, als das Kaufhaus des Westens eröffnete am Niederrhein.
Ja, damals noch mit Dick Advokat, der kam und die Mannschaft komplett umbaute, die schon im Sommer komplett umgebaut worden war. Also da ging es fast noch mehr zur Sache. Aber ja, Ruven Schröder wirklich im Staccato-Stil gearbeitet. Fast ein bisschen ruhelos wirkt er ja manchmal, wenn er spricht und viele, viele Dinge fast parallel dann sozusagen sagen will. Aber das ist ja das, was die Gladbacher eigentlich auch wollten. Sie wollten mal Dinge anstoßen, sie wollten Dinge verändern. Und wir werden ja gleich noch über eine weitere, ja, würde ich fast schon sagen, extreme Veränderung im Club reden, die sich dann am Montag Vormittag angedeutet hat, dass eben ein neuer Scouting Chef bei Borussia
Dienstag.
Mönchengladbach. Dienstag, Entschuldigung. Man kommt ja ganz durcheinander. So Montag war ja der Deadline-Day und da immer normalerweise ja Montag unser Podcast-Tag ist, deswegen der kleine freudsche Versprecher. Also am Dienstag kam dann eben raus, dass Borussia Mönchengladbach einen neuen Scouting-Chef, Scouting-Direktor einstellen wird zum 1. März und zwar André Hechelmann, der dann Steffen Korrell ablösen wird. Und ja, Hechelmann auch einer, mit dem Schröder in Mainz und Schalke schon zusammengearbeitet hat in verschiedenen Konstellationen. Und auch da, ja, ich würde sagen, das große Wort ist gar nicht Feinjustierung, sondern wirklich, kann man es fast schon sagen, Veränderung. Das, was man im Moment mit Ruven Schröder in Verbindung bringt.
Ja, Umbau, Veränderung, alles im Rahmen dessen, was halt geht. Und dann ist ja, glaube ich, auch so pragmatisch, sich da jetzt nicht aufzuregen und in die Tischkante zu beißen, wenn irgendwas nicht geht. Dazu kennt er dann den Markt auch zu gut und weiß, wie es läuft. Das hat er ja auch relativ transparent so dargestellt, wie das eben ist, wenn du Spieler hast, die lukrative Verträge haben und dementsprechend auch nicht so den großen Reiz vielleicht, diese Verträge abzugeben. Ja, und jetzt zum ersten Mal dann auch Umbau im Team hinter dem Team. Also ich meine, Trainerposition, das war ja dann nur eine feste und dauerhafte Anstellung bei Polanski. Da musste Schröder bislang nichts machen. Und jetzt also im Scouting, in der Kaderplanung. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick wie eine Degradierung oder auch irgendwie ein abruptes Ende von Steffen Korrell auf dieser Position. Wir wissen ja aber, dass er eigentlich schon seit Jahren auch damit geliebäugelt hat oder es sein Ziel war, kürzer zu treten aus dieser Rolle raus. Ich meine, es hätte ja sogar Optionen für ihn gegeben in die andere Richtung. Er hätte mindestens einmal Borussias Sportdirektor, Sportchef werden können. Und ja, dementsprechend jetzt der Weg in die andere Richtung, mehr in eine beratende Funktion, das alles freiwillig und geplant. Und ich finde es dann auch ja erwartbar und verständlich, dass Schröder sagt, okay, diese Position besetze ich mit einem alten Vertrauten.
Absolut. Also das ist ja so, dass man eben mit Leuten, deren Arbeitsweise man auch kennt, deren Arbeitsweise dann entsprechend vielleicht auch zur eigenen passt, besetzt. Und das ist eben das, was auch Netzwerk bedeutet. Wer ein Netzwerk hat, hat dann eben auch Leute, mit denen er immer wieder zusammengearbeitet hat. Schröder hat ja dann oder unter Schröder ist der André Hechelmann in Mainz eben zum Scouting-Chef oder zum Chef-Scout aufgestiegen, ist dann mit ihm zu Schalke 04 gegangen und war jetzt zuletzt beim FC Bayern tätig. Das ist ja auch dann schon eine Hausnummer. Das heißt also, er kennt sich dann auch mit großen Dingen aus und ja, damit hat Gladbach schon dann jemanden, der da mit Sicherheit nochmal ganz andere Aspekte reinbringt. Und Steffen Korrell, du hast es gesagt, hat sich, und das geht ja auch aus der Pressemitteilung der Borussen hervor, die es dann zu dieser Personalie gab oder zu diesem Personalwechsel, hat sich dann auch tatsächlich bewusst zurückgezogen, wird jetzt Berater des Teams Sport sein, also seine Stimme, das hat Ruven Schröder da im Zitat auch gesagt, ist weiterhin gefragt bei Borussia Mönchengladbach, aber eben nicht mehr in der ersten Reihe und da wird dann eben ab dem 1. März und dann zur Sommerperiode dann auch mit Sicherheit schon aktiv werdend André Hechelmann da sein. Man darf gespannt sein. Da kommen dann wieder neue Kontakte rein, da kommen dann wieder auch neue, neues Netzwerk dazu. Mit Sicherheit ein spannendes Netzwerk, wie gesagt, kommt vom FC Bayern, war bei Schalke, war bei Mainz, hat also ganz verschiedene Aspekte auch von finanziellen Möglichkeiten dann schon sozusagen beackert. Und interessante und finde ich auch bemerkenswerte Personalie.
Jetzt hast du einen guten Übergang geliefert zum Sportlichen bei Borussia, denn Hechelmann hat ja auch auf Schalke gearbeitet, als es galt, eine Mannschaft für die zweite Liga aufzubauen, mit vielen, vielen Transferbewegungen, damals zusammen mit Ruven Schröder. Und genau das soll ja nicht passieren im Sommer bei Borussia. Und man muss es so sagen, Carsten, die Gefahr ist aber durchaus da. Borussias Lage ist angespannt. Es sind nur noch 3 Punkte auf den Relegationsplatz. Sprich, alles, worüber wir jetzt sprechen, ist dann ab morgen schon ein Tick nicht mehr so wichtig. Oder es kommt dann auch direkt darauf an, was, wie es eben auf dem Platz fruchtet, wenn wir jetzt an Hugo Bolin und andere Zugänge denken. Denn die Lage hat sich durch ein 1:1 bei Werder Bremen zugespitzt, das ja erstmal ein Punkt ist und keine Niederlage. Aber Borussia hat es eben geschafft, dass es sich dann doch so anfühlte.
Ja, und da ist man dann beim Gegner Bayer Leverkusen, das war der erste vom Cheftrainer Eugen Polanski in Gladbach. Damals gab es auch ein 1:1, aber eben eines, das sich eher wie ein Sieg anfühlte, weil Gladbach eben die Mannschaft war, die ein 0:1 aufgeholt hat in der Nachspielzeit, die sich rangekämpft hat, um diesen Punkt zu bekommen, die wirklich gefightet hat, diesen Punkt zu bekommen. Und das war jetzt in Bremen eben genau der Gegner. Borussia führte bis in die Nachspielzeit hinein und kassierte dann eben das späte 1:1. Schönes Tor war es, ja, aber hat Gladbach so richtig ins Mark getroffen. Das sind eben diese Spiele, die dann einfach auch eine Kurve da auslösen können. Und vor dem Hintergrund der anstehenden Spiele, der Gegner, die jetzt da auf dem Tableau stehen, war das schon ganz bitter, diesen Sieg zu verspielen. Und das ist es eben. Es ist ein verspielter Sieg und kein gewonnener Punkt wie in Leverkusen. Und das macht eben die Geschichte noch schwieriger, zumal ja die Mainzer seit der Installation von Urs Fischer als Trainer wesentlich stabiler daherkommen und jetzt einen Auswärtssieg gelandet haben bei RB Leipzig, also auch einen unerwarteten Auswärtssieg. Und dadurch eben die ganze Geschichte dann doch enger zusammengerückt ist. Und 3 Punkte sind ein verdammt dünnes Polster. Und Gladbach spielt eben jetzt gegen Bayer Leverkusen zu Hause. Aber die Heimbilanz, Yannick, ist ja nun auch nicht so berauschend in dieser Saison. Also sportlich muss man schon sagen, die Situation ist mindestens mal kribbelig, wenn nicht sogar richtig, richtig gefährlich und schwierig.
Ja, und man muss ja nicht immer alles mit der Vergangenheit erklären und jede Saison ist eine neue, aber wenn ich da auf die Tabelle von vor 2 Jahren schaue und wir ja wissen, wie eng es am Ende geworden ist, in was für einen Strudel Borussia unter Gerardo Seoane geraten ist und dann 14. wurde, dann ist es schon alarmierend, wenn man sieht, damals waren es genauso viele Punkte, aber 6 Vorsprung auf den Relegationsplatz und nicht eben nur 3, wie aktuell. Und rein fußballerisch betrachtet muss man ja auch sagen, was war das für ein Duell da im Weserstadion am Samstag? Ich meine, darf man ja auch nicht vergessen, Werder Bremen war ja ähnlich schlecht, in manchen Belangen etwas weniger, also besser ist man, traut man sich schon gar nicht zu sagen. Werder hat sich von seinem Trainer Horst Steffen danach getrennt, weil man gesagt hat, also Last-Minute-Punkt hin oder her, das ist hier alles zu wenig, auch mit diesen 10 sieglosen Spielen. Und besonders erschreckend, das wechselt sich ja ein bisschen auch ab in den vergangenen Wochen bei Borussia, fand ich das fußballerisch, wenn man sich da einfach diesen Mangel an Ideen ansieht, diese riesigen Abstände, also was da mit Ball gerade fabriziert wird, Ausnahme der Angriff zum zwischenzeitlichen 1:0, der war wirklich sehr sehenswert, dann ist das auch schon relativ erschreckend und ich frage mich so richtig, wo das hingehen soll, weil die Gesamtentwicklung fußballerisch wirklich besorgniserregend ist.
Absolut. Also da geht eben wirklich richtig wenig und das ist eben genau das Problem, was dann auch Eugen Polanski hat, dass er im Moment fußballerisch die Mannschaft nicht dahin bringt, in so einem Spiel wie in Bremen nicht nur diesen Vorsprung zu verteidigen oder verteidigen zu wollen. Es wurde ja regelrecht eine Mauer gezogen, die dann aber doch zu löchrig war, um den Vorsprung zu halten, anstatt auf ein geschicktes Konterspiel zu setzen und dann vielleicht die Entscheidung herbeizuführen. herbeizuführen. Abgesehen davon, dass die Gladbacher ohnehin kaum Torschüsse noch abgeben in den vergangenen Wochen, war eben diese eine dann erfolgreich. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen mutiger zu Werke gehen. Das sind ja die Dinge, die mit fußballerischen Elementen, mit offensiven Ansätzen dann eben verbunden werden. Und auch da Blick auf Leverkusen, da war es eben Charles Herrmann, der eingewechselt wurde, die Flanke gab für Haris Tabakovic, der sein erstes Saisontor schaffte, und jetzt passiert eben durch die Einwechslung nichts mehr, was sich nach vorne bewegt hat und oder auch erfolgsversprechend war, und dann ging eben dieser Punkt beziehungsweise der Sieg ging dann eben noch verloren. Und von daher, ja, Eugen Polanski muss sich dringend was einfallen lassen. Wir werden ja später noch über die Aufstellung reden. Und da muss er sich wirklich dringend was einfallen lassen und gucken, wer diesen fußballerischen Aspekt dann reinbringen kann. Flo Neuhaus, auf den er da gesetzt hat in Bremen, hat es nicht geschafft. Du hast es gesagt, Reyna ist verletzt, Honorat tut sich im Moment unglaublich schwer, Akzente zu setzen, und da bin ich ja fast schon, aber wie gesagt, wir sprechen über die Aufstellung gleich noch bei Bolin in der Hoffnung, dass da vielleicht ein bisschen was kommt. Und also fußballerisch wirst du als Gladbach wie viel Prozent noch nachlegen müssen, aber es ist sehr, sehr viel.
Ja, also verdoppeln wäre schon gut. Und, aber wahrscheinlich ist man dann ja immer noch sehr weit von 100% dessen entfernt, was man ja erwarten dürfte. Auch vom jetzigen Kader. Ich meine, wenn man sieht, was da aus dem Mittelfeld kommt, du hast Neuhaus angesprochen, da fühle ich mich ja schon fast ein bisschen im Stich gelassen, nachdem ich diese Statistik da gepostet habe, wie viel besser Borussia mit ihm performt. Das war nach dem 1:5 in Hoffenheim, als er 90 Minuten auf der Bank saß. Und seitdem hat er mir da zumindest einen großen Bärendienst erwiesen. Das war wirklich gar nichts. Völlig verdient auch nach weniger als einer Stunde ausgewechselt. Dann kam plötzlich Kevin Stöger, der ja auch schon viele Spiele hatte, in denen er gar nicht kam oder ganz spät. Moja kam jetzt gar nicht in Bremen, auch Sarko kam nicht. Es gab überhaupt nur 4 Wechsel, klar. Verletzung von Philipp Sander, weshalb dann ein Slot verloren ging. Dafür kam wieder Machino, der wirklich auch erneut sehr, sehr unglücklich gespielt hat. Es gab da so einen Phantompass auf Kevin Stöger, aber Kevin Stöger war ganz woanders hin unterwegs. Und dann eben, das wollen wir nicht unterschlagen, die riesige Chance, 2 Minuten, glaube ich, vor dem Ausgleich für Schuto Machino den Deckel drauf zu machen. Es wäre die letzte Aktion von Luka Netz gewesen als Borussia, es wäre eine Vorlage gewesen, aber Machino hat sie nicht verwertet. Ja, von daher liegt da gerade offensiv einiges im Argen. Ich würde die Defensive sogar einen Tick rausnehmen, weil so die individuellen Leistungen eigentlich stimmen. Also Nico Elvedi wieder sehr stark in Bremen, was er da alles an Defensivaktionen hat und wie stabil er auch wirkt. Moritz Nikolas ohnehin, Fabio Caudia stand in der Startelf seit langem mal wieder, hat es dafür eigentlich auch ordentlich gemacht, hat durchgehalten bis zum Ende. Und ja, es war schade, dass Philipp Sander sich verletzt hat, denn auch dem würde ich eine gute Leistung bescheinigen bis dahin im Auswärtsspiel in Bremen. Aber ja, es ist dann doch meistens immer das, was mit Ball geschieht, was problematisch ist.
Ganz genau. Und da muss man jetzt wirklich sehr, sehr schnell eine Veränderung hinbekommen, auch wenn man jetzt gegen Gegner antreten muss, die natürlich fußballerisch wahrscheinlich überlegen sind. Aber es war ja eigentlich immer das Geheimnis der Gladbacher in den Jahren, in denen sie oben mit dabei waren, in denen sie ganz andere Ambitionen hatten als derzeit, dass sie eben fußballerisch überzeugt haben. Und dahin muss man wieder kommen. Und da muss Eugen Polanski sich wirklich was einfallen lassen. Dahingehend wird er auch unter Druck sein. Das wird auch der Anspruch der Vereinsspitze sein an ihn, dass er eben das hinbekommt, jetzt da wieder anderen Borussen Fußball zu spielen. Auch bei den Fans rumort es dann ja auch schon wieder ein bisschen, die einfach ganz andere Ansprüche haben. Ich glaube, man muss in gewisser Weise realistisch sein, dass dieser Kader nicht der Kader ist, der mit Borussia Mönchengladbach in der Champions League unterwegs war. Das ist ganz klar. Aber dennoch, fußballerisch muss dieser Kader mehr bringen, als er es zuletzt getan hat. Da ist die Mannschaft gefordert, da ist der Trainer gefordert. Und am besten sprechen wir jetzt doch mal über das, was man dann in Leverkusen erwarten kann, oder?
Gegen Leverkusen zu Hause.
Gegen Leverkusen zu Hause.
Ja, aber es ist ja immer, genau, Heimspiele sind ja sportlich gefühlte Auswärtsspiele. Borussia jetzt ist Vorletzter der Heimtabelle. Also es gibt ja schon viele Dinge, wo man sagen muss, das entspricht einfach nicht dem Selbstverständnis des Vereins. Du hast Borussia Fußball und so angesprochen. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt inzwischen beim Ballbesitz ist, was da die Quote angeht. Das ist ja auch
Ich glaube, in Bremen waren es 35%, soweit ich das gesehen habe.
Ne, kann man eigentlich auch keinem erzählen. Dann ist man schon wieder so weit, dass man jetzt die zweitmeisten Schüsse der Liga zugelassen hat, plus dann irgendwie zu Hause in einem Stadion wie dem Borussia-Park derart performt. Das ist schon kein gutes Gesamtbild und da braucht es jetzt wirklich mal auch ein Plus, sage ich mal, gegenüber der Punkteausbeute gegen diese fünf Mannschaften, die jetzt kommen in der Hinrunde. Da waren es ja 2 Punkte. Genau, ja, es war nur ein Unentschieden gegen Leverkusen und gegen Freiburg, Niederlagen gegen Union, Bayern und Frankfurt. Und ich sage mal so 2 Punkte, Carsten, aus den nächsten 5 Spielen, dann will ich die Tabelle danach lieber nicht sehen.
Ja, tatsächlich. Also da muss jetzt definitiv mehr kommen, sonst wird es höchst unangenehme Fragen geben im Borussia-Park. Sicherlich auch in Richtung Trainer Eugen Polanski. Aber im Moment ist es so, Borussia Mönchengladbach kann sich hier wieder in eine andere Position spielen, muss dazu allerdings auch nicht nur gut spielen, sondern auch punkten. Wobei das Letztere, das Punkten, sicherlich erstmal das Wichtigste ist, ganz egal wie die Spiele dann sind. Das hätte auch für Bremen gegolten, wenn man dort eben dieses 1:0 gehalten hätte, dann wäre es ein extrem wertvoller Sieg gewesen. Der wurde verspielt, jetzt nimmt man diesen Rucksack eben mit ins Leverkusen-Spiel und ist zu Hause total unter Druck, einfach mal wieder was zu holen, weil der Trend, wie gesagt, gerade gegen Gladbach spricht, wenn man sich auch so das Gesamtkonstrukt Bundesliga und Abstiegskampf in der Bundesliga anschaut, in dem ist Borussia Mönchengladbach mittendrin, das muss man jetzt so sagen, nach dem Bremen-Spiel. Und Yannick, dann ist jetzt die Frage, mit welchen 11 Spielern wird Eugen Polanski diese Mammutaufgabe, will ich es fast schon nennen, gegen Leverkusen denn angehen?
Aufstellungstipp.
Ja, ich würde sagen, die einfachste Antwort, die steht im Tor, ist Moritz Nikolas. Wir haben ihn gerade schon wieder gelobt. Das können wir fast jetzt jede Woche einspielen. Auch wieder sehr starke Paraden in Bremen. Aber am Ende war dann auch er einmal machtlos. Und wie er sich da aufgeregt hat, verständlicherweise, das zeugt auch davon, dass er jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr aus sich herausgeht. In dem Sinne wäre es natürlich besser für Borussia. Er müsste das nicht. Aber auf ihn ist Verlass. Er ist ein Teil der Lebensversicherung der Mannschaft und ja, jetzt mal gucken, wer da noch in die Bresche springen kann. Was sagst du über die Abwehr? Jetzt hätte ich fast gesagt, hätte ich fast schon eine bestimmte Kette genannt, aber die Frage würde ich jetzt mal offen gestalten.
Ja, also ich würde jetzt tatsächlich einfach mal mit einer Viererkette ins Rennen gehen und die Frage ist eben für mich schon mal grundlegend, ist Kevin Dix wieder fit oder nicht? Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor in dieser ganzen Geschichte und würde ganz einfach mal sagen, ich setze auf Dix und ich setze auf eine Viererkette und da wäre Dix der Mann auf der rechten Position, also Rechtsverteidiger, dann kommt für mich Takay, LVD und Lukas Ulrich, der ja nun so in Abwesenheit von Netz dann diese Position innehat. Sein Vertrag wurde verlängert und er ist dann eben der Mann, der linker Verteidiger sein könnte in dieser Viererkette.
Ja, kann man sagen, wir hatten den gleichen Gedanken, aber nicht denselben. Ich würde auch eine Viererkette spielen lassen, aber einen Tick anders. Und zwar mit Joe Skelly hinten rechts, dann Takay, dann LVD und Kevin Dix links. Eher weil Lukas Ulrich wirklich mich auch gar nicht überzeugt hat die letzten Wochen und Joe Skelly dann vielleicht im direkten Zweikampf doch noch brauchbarer ist gegen Leverkusen. Ja, Kevin Dix, gute Qualitäten auch mit Ball. Es gibt dann schon Möglichkeiten, dass das Ganze auch so ein bisschen pendeln kann zwischen Dreier- und Viererkette, aber vor allen Dingen auch gegen den Ball. Das wäre schon eine große Änderung für Eugen Polanski, wenn er da mit Viererkette jetzt dauerhaft spielen würde. Aber ja, meine Leute wären Dix, Elvedi, Takay und Skelly. Wie sieht's bei dir davor aus?
Ja, davor würde ich jetzt eine, das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Veränderung, die ich mir da aufgeschrieben habe, einfach weil es auch gegen Leverkusen geht und weil es um Stabilität geht, würde ich tatsächlich eine sehr defensivere Variante angeben, was die Doppel-6 angeht, und zwar mit Engelhardt und dem Kollegen Sander, der zuletzt ja Innenverteidiger vor allem gespielt hat, um einfach Stabilität reinzukriegen, um auch diese Leverkusener frühzeitig zu attackieren und aus dem Spiel zu bringen, um nicht solche Wellen auf die Viererkette prallen zu lassen und da etwas mehr defensive Stabilität reinzukriegen. Und deswegen sage ich Pause für Rocco Reitz, der sich ja zuletzt auch ein bisschen schwer tat mit der Aufgabe als Kapitän, aber auch mit den Aufgaben im Spiel. Und vielleicht tut es ihm ganz gut, mal ein bisschen sich zu sammeln und dann von der Bank vielleicht zu kommen als einer, der ein Spiel auch nochmal verändern kann, wenn er dann reinkommt. Deswegen sage ich jetzt mal Eugen Polanski, ja, da werden jetzt viele Fans aufschreien und sagen, nein, nicht defensiv, sondern denk doch bitte offensiv. Tue ich im Grunde, werden wir später dann ja noch zu kommen, wenn wir über vorne reden, aber da jetzt Sander und Engelhardt.
Ich habe einen Vorschlag, der dich, glaube ich, grundsätzlich auch eher freuen wird. Ich würde insgesamt umstellen auf ein 4-3-3 und dann sähe es im Mittelfeld so aus, dass Rocco Reitz seinen Platz behält, aber eben an der Seite von Engelhardt und Sander. Sander reizt dann eher die Achter gegen den Ball, ein Bollwerk vor der Abwehr aus drei Sechser-Typen. Das wäre mein Vorschlag, weil ich vorne, und das ist glaube ich der Part, der dich freut, sehr klassisch unterwegs wäre mit zwei Flügelspielern um einen Neuner, der ist Haris Tabakovic ja zweifellos. In Sachen Tore ist er jetzt sogar ein Zehner in der Bundesliga. So viele hat er erzielt und ihn würde ich flankieren, rechts mit Franck Honorat und links tatsächlich mit dem Neuen, mit Hugo Bolin.
Ja, tatsächlich habe ich eine relativ ähnliche Geschichte mir ausgedacht, aber in einem 4-2-3-1, in diesem klassischen Gladbach-System über Jahre, hätte damit dann eine offensive Position mehr. Und ich glaube, mit dem, was wir vorher gesagt haben, mit dem fußballerischen Akzent, wäre das auch für mich vertretbar. Dann ist eben die Frage, wer, das ist dann eine richtig wichtige Frage, finde ich auch, wer diese Zehner-Position einnimmt. Ich beantworte sie jetzt einfach mal mit dem Namen Sarko. Werde jetzt erklären, warum. Also Honorat und Bolin würde ich beide auch mit drin haben. Die würden dann eben diese halben Flügelpositionen besetzen. Und da von Florian Neuhaus für mich zu wenig vorne passiert. Er ist immer sehr gut darin, von hinten raus das Spiel zu organisieren. Bin aber der Meinung, dass das vorne wirklich einer gebraucht wird. Und dann würde ich jetzt Sarko mal als hängenden Mittelstürmer einsetzen, um einfach ein bisschen mehr Wucht gegen seinen, ja, dem Verein, von dem er kommt, dem er gehört im Grunde noch. Er ist ja ausgeliehen von Bayer Leverkusen. Und das wäre für mich ein guter Tag, um ihn in Startelf-Debüt zu bringen. Aber das eben nicht als klassischen Mittelstürmer neben Haris Tabakovic, den ich auf jeden Fall bringen würde, sondern eben als einen, der so ein bisschen drumherum dahinter spielt in dieser Konstellation, in diesem 4-2-3-1, würde ich dann eben mit Sarko und Haris Tabakovic vorne spielen. Sarko dann eben so als 9,5.
Ja, auch nicht schlecht. Das würde ich einloggen als wahrscheinlich meine erste Option für eine Umstellung, wenn Borussia zurückliegt. Vielleicht auch jemand im Mittelfeld nicht mehr so die Kräfte hat, es Entlastung vorne geben soll. Mal schauen, wo wir Sarko sehen werden. Das war jetzt ja schon überraschend, dass er so gar nicht zum Einsatz kam in Bremen, nachdem man das Debüt gegen Stuttgart nicht wirklich bewerten konnte. Aber ja, wir beide pro Hugo Bolin. Das wäre natürlich was, direkt in die Startelf zu rücken. Aber er hat ja eine normale und lange Trainingswoche. Vielleicht kann man das auch verlangen. Er ist ja zumindest auch nicht entkräftet von einer kompletten Saison, weil die Schweden ja Winterpause hatten. Ja, die haben Europa League gespielt. Jetzt habe ich gesehen, Malmö ist ins Trainingslager nach Marbella geflogen. Also das ist gerade die Jahreszeit für die Schweden. Und ja, Hugo Bolin, vielleicht, also ich bin mal relativ sicher, im Einsatz auf jeden Fall, aber vielleicht eben auch schon in der Startelf gegen Bayer Leverkusen um 18:30 Uhr, Vorsicht, ne, nicht zu spät kommen. Wenn die nicht zu früh kommen. Achso, ja, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Hauptsache Samstag.
So ist es, Samstag. Und zu Bolin, ich denke einfach mal, dass es an der Zeit ist, auch mal ein Zeichen zu setzen. Und wenn man dann diesen neuen Spieler eben hat, der dann auch Impulse geben soll, warum nicht dann von Anfang an? Das ist, finde ich, wäre einfach auch für Bayer Leverkusen eine Herausforderung, da jemanden zu haben, mit dem man aber auch so gar nicht richtig was anfangen kann, was der jetzt bringt. Und wenn man ihn dann schon holt, dann sollte man sicherlich auch das Vertrauen haben, dass er der Mannschaft auch ganz ad hoc helfen kann. Und da hat sich ja sonst jetzt keiner, wie gesagt, Reiner ist verletzt und Neuhaus tut sich wirklich schwer, finde ich, in dieser Rolle da offensiv kreativ zu sein. Er ist viel unterwegs, er ist da nicht gebunden an diese Zehnerrolle, aber steht mir dann oftmals zu weit weg vom Strafraum. Und einfach um mehr Präsenz und mehr Torgefahr zu haben. Eben mit Sarko finde ich die Position. Und wenn dann Bolin mal auch in die Mitte reinzieht und Sarko dann auch teilweise neben Tabakovic spielt, und man dann eben von hinten drückt mit Honorar und mit Bolin, dann auch mehr Geschwindigkeit vielleicht hat durch Sarko, durch Bolin, durch Honorar. Vielleicht kriegt man Bayer Leverkusen da einfach mal unter Druck und Gladbach wird ja nun nicht aus der Nummer rauskommen, Tore schießen zu müssen, wenn es gewinnen will. Und von daher finde ich im Heimspiel eine Position offensiv mehr besetzt, ist auch schon eine Botschaft an die Fans. Die haben ja zuletzt auch in den Heimspielen nicht so richtig den Funken bekommen vom Platz. Ruven Schröder hat gesagt, das ist die Mannschaft in der Pflicht. Und dann finde ich, kann man durch eine Aufstellung auch da schon mal Zeichen setzen.
Ja, das wäre nicht verkehrt und mal schauen, ob es dann fruchtet gegen Bayer. Man muss ja sagen, wenn wir diese Vergleichsrechnung machen, ein Punkt wäre ja sozusagen, würde dafür sorgen, dass man bei Null ist im Vergleich. Ah nee, genau, man hatte in Bremen den Punkt geholt, den hatte man nicht in der Hinrunde. So, aber ja, Rückrunde ist halt auch nicht Hinrunde. Gespannt, was da hinten raus passiert. Also es wird auch richtig, richtig eng in der Bundesliga und man kann dann ja schon vorausschauen auf die letzten 9 Spiele, die es dann geben wird nach diesem doch eher herausfordernden Block. Da sind dann 6 sozusagen direkte Duelle mit Konkurrenten aus der zweiten Tabellenhälfte noch dabei. Also es bleibt brisant, es wird brisant. Wir haben jetzt immerhin Deckel drauf auf der Transferperiode. Theoretisch könnte es noch Abgänge geben in andere Ligen, aber das habe ich da eingangs schon gesagt, dass Marvin Friedrich jetzt in die Schweiz wechselt oder in die Türkei, bahnt sich gerade nicht an. Deswegen rechnen wir damit, dass wir den weiterhin in Gladbach sehen. Ja, Carsten, jetzt brauchen wir noch Tipps für dieses Spiel, also Ergebnistipps.
Ja, dann fangen wir an.
Ich soll anfangen. Ich sage, Borussia verliert 1-3.
Ein realistischer Tipp auch ein sehr nicht unwahrscheinlicher. War ja, 3 Gegentore gab es ja leider auch schon ein paar Mal zu Hause. Also von daher, ja, ich würde sagen 0-2 wäre realistisch, aber vielleicht einfach, um da mal einen positiven Akzent zu setzen, sage ich jetzt 2-2. Es wäre zwar kein Heimsieg, aber es wäre ein Punkt und einer gegen eine Top-Mannschaft, mit dem Borussia was anfangen könnte, aber das ist jetzt schon mit ganz viel Wohlwollen gesagt. Also, ne, weil sage ich jetzt mal, wenn der Sorgatz eine Heimniederlage tippt, dann wollen wir ja nicht komplett hier im Podcast negativ denken und sagen mal 2-2. Und ja, also wie gesagt, mit drei besorgten Ausrufezeichen dahinter.
Okay, das ist so notiert fürs Protokoll. Und dann würde ich sagen, sind wir gespannt, wie sich das erste Spiel nach dem Ende der Transferperiode entfaltet. Vielleicht noch kurzer Einschub oder um alles drauf zu machen. Borussia hat ja auch einen neuen Leiter Medizin und Prävention. Klaus Schmitz heißt der, hat vorher beim Medical Park gearbeitet und ja, wenn wir sehen, es ist Februar und ein Gumuhack und Kleinin sind immer noch nicht im Training, dann ist in dem Bereich auch echt wahrscheinlich Nachholbedarf. Die Reina ist wieder verletzt, also ja, viele, viele Themen in der Hinsicht, wenig Rosiges, sagen wir es mal so, aktuell, aber es gibt dann zum Glück, muss man immer noch sagen, jedes Wochenende die Chance, was daran zu ändern.
Das ist der Vorteil im Fußball und Borussia sollte jetzt ganz abgesehen von allem, was auf dem Transfermarkt passiert, ganz egal, wer da jetzt in der Mannschaft steht, muss ganz einfach jetzt sportlich auf dem Rasen die Antworten geben und ja, mehr rausholen als in den vergangenen Wochen und Monaten. Und ansonsten ist alles, was drumherum passiert, sowieso nur zweitrangig, denn die ganze Wahrheit des Fußballs liegt nun mal, ich zahle gerne 3 Euro dafür, auf dem Platz. Und da muss Borussia jetzt performen und nicht nur performen, sondern auch punkten. Also ein doppeltes P als Ansatz für die nächsten Wochen.
In dem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv, bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.